Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 unserer heutigen Folge mit Dr. Carolina Sauer-Sidor.
Freue ich mich, dabei zu sein. Ich war nie wirklich digital sehr präsent, ja, in meiner vorherigen Zeit, ja.
Meinst du im Sinne von Selbstmarketing?
Ich war nicht sichtbar, ich hatte keine Personal Brand. Also ich war bei Konferenzen und da war ich auf der Bühne, habe als Experte Präsentationen gehabt. Aber ich habe nie eine wirkliche starke Personal Brand, wo ich jede Woche das gemacht habe. Und das ist das, was ich von null angefangen habe. Ja, so das Lustige ist, ich hatte 17 Jahre einen LinkedIn-Account, ja, ohne wirklich aktiv zu sein.
Ja.
Hatte dann nur natürlich Kontakte, die ich über die Welt und Jahre gesammelt habe. Und dann am ersten Tag, also am 1.7.2024, genau mit unserer Gründung, habe ich nicht nur das Unternehmen angefangen zu bauen, sondern gleichzeitig meine persönliche Brand, ja. Und das war ein Weg. Ich hätte mir gewünscht, das hätte ich vielleicht früher gemacht, wenn mich jemand fragt, was hättest du anders früher gemacht? Aber wenn ich das jetzt sehe, also ich bin von damals um die 2000 Follower zu deutlich mehr als 15.000 Followern und wirklich eine sehr starken Präsenz, die auch für uns eine der Kernkanäle ist, ja, gewachsen. Würde ich auch als Tipp das sagen, dass 2026 ist der eigene Auftritt, die eigene Sichtbarkeit sehr, sehr wichtig und es schafft Chancen, die es oft sonst nicht gegeben hätte.
Ich finde das interessant, dass du das mit diesem Personal Brand sagst. Also, und wie schaffst du das, dass du dich zeitlich so disziplinierst? Also ich sage mal, also diese Personal Brand Aktivitäten können ja auch Tage ausfüllen, oder? Also das kann ja ein Fass ohne Boden sein. Und wie schaffst du das, dass du, wenn du jetzt sagst, okay, es ist jemand hat einen Handwerksbetrieb, jemand hat einen kleinen, also ein mittelständisches Unternehmen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du empfehlen, dass man auch eine Personal Brand hätte, nicht nur Corporate Brand, oder? Weil das haben ja die meisten, dass sie ihre Unternehmensmarke sozusagen kommunizieren. Und warum findest du das jetzt besonders wichtig, dass es auch eine Personal Brand gibt? Ich frage deswegen aus eigenem Interesse, weil ich ähnlich wie du bin, also ich habe eigentlich überhaupt kein Bedürfnis gehabt, mich da persönlich sichtbar zu machen, weil ich es auch angenehm finde, dass du eine gewisse Privatsphäre hast und all diese Dinge. Und trotzdem muss man halt irgendwo anerkennen, ich finde auch vielleicht, weil KI so stark im Kommen ist und eine gewisse, ich würde nicht sagen Beliebigkeit, aber es ist so irgendwie alles generisch geworden, dass vielleicht deswegen auch die Sehnsucht der Menschen nach persönlichen oder nach einer Persönlichkeit oder dem Mensch hinter dem Unternehmen größer geworden ist. Aber kannst du dazu ein paar Worte sagen, warum ist das jetzt auf einmal so wichtig? Weil McKinsey beispielsweise war ja auch eine Corporate Brand, oder da waren ja die Menschen dahinter jetzt auch nicht so sichtbar, oder? Da ist ja auch ein Kommen und Gehen und ja.
Also sehr spannende Frage. Also wenn wir von der Kundensicht oder auch von den Lesern und den Hörern ausgehen. Also mehr als 80% der Käufer sagen, dass sie eine Brand, einem Unternehmen mehr vertrauen und bereit sind auch zu kaufen, wenn die Führungskräfte visibel sind, also digital visibel sind. Und mehr als 40% von dem Wert eines Unternehmens ist auch direkt mit der Reputation von dem CEO verbunden. Und es ist so, dass derzeit, also 2026, benötigt auch deutlich mehr die sogenannten Touchpoints, ja, um überhaupt von dem ersten Kontakt bis zum Verkauf zu kommen. Und bei vielen der Käufer ist es so, dass 70% von der gesamten Research, von der gesamten Recherche passieren, bevor sie überhaupt mit jemandem sprechen. Das heißt also, diese Zeit in der Sichtbarkeit ist so wichtig geworden, weil sie einfach, und ehrlicherweise, das Gleiche gilt für potenzielle Mitarbeiter. Das ist nicht nur für Kunden, das ist auch für die potenziellen Mitarbeiter. Es ist genauso für potenzielle Investoren. Ja, das heißt, egal in welche Richtung wir schauen, ist es einfach sehr, sehr wichtig. Es sind mehr Touchpoints notwendig, es sind auch mehr Personen in dem Unternehmen auch involviert, bis eine Entscheidung getroffen wird. Und deswegen muss man sich die Frage stellen, wie schaffe ich genau mehrere dieser Touchpoints auch wirklich zu schaffen. Und die sozialen Medien geben auch die Chance, diese auch kosteneffektiv zu machen. Und das ist natürlich auch für kleine mittelständische Unternehmen auch das Spannende. Wenn ich jetzt überlege, bei mir in einer Periode von ungefähr, letztens gemessen von ungefähr 90 Tagen, habe ich 1,3 Millionen Impressions. Ja, dann lohnt sich das ja
also
auch.
Also auf LinkedIn oder auf verschiedenen?
Das ist auf LinkedIn.
Ist also das für dich das Medium, wo du sagst, das ist jetzt in deinem Fall für B2B am besten?
Also in meinem Fall ja. Die Vorteile von LinkedIn sind zum einen, dass viele der sogenannten B2B potenziellen Kunden, das heißt in dem Firmenkundengeschäft, sind auf LinkedIn und ungefähr irgendwo zwischen 85% dieser potenziellen, sagen wir so, Kundenansprachen, also man würde das Leads nennen, ja, im Englischen,
genau,
passieren über LinkedIn. Und der Vorteil an LinkedIn ist, dass es eigentlich ein guter Return ist im Sinne, dass ich mit guten Fotos und mit guten Texten ziemlich schnell eigentlich gute Sichtbarkeit erreichen kann. Ja, wenn jemand gerne auch Videos macht und so, dann natürlich kann man gut auch mit anderen Medien arbeiten. Deswegen, es hängt ein bisschen auch oft von der Branche. LinkedIn ist aber ein guter, also wirklich eine gute Basis. Und du hast die Frage gestellt auch von der Zeit. Also genau. Bei mir funktioniert so, und das funktioniert sowohl bei dem Thema Social Media, aber auch bei dem Thema Bergsteigen und Klettern, ja. Ja. Ist, ich habe wirklich Slots, also Blocker in meinem Kalender, die dafür auch vorgesehen sind. Ja, und das war am Anfang eine der schwierigen, sozusagen so Routinen aufzubauen, ja, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt dreimal pro Woche zum einen sicherstellen, dass ich posten kann, zum zweiten natürlich sich selber engagieren, auch die Nachrichten zu beantworten, auch sich selber zu vernetzen, mit dem Netzwerk in Verbindung zu bleiben. Ja, deswegen, ich kann sagen, das ist genauso wie bei anderen Themen, wie bei Sport, ist es gut, einfach diese Routine einfach sich festzumachen und zu sagen, zum Beispiel, ich versuche Dienstag, Donnerstag und zum Beispiel Sonntag, also in meinem Fall waren das ja 3 Tage, wenn ich viel gearbeitet habe, aber diese Woche zum Beispiel sind wir hier am Dienstag, also war das Montag und dann wird es der Mittwoch sein, aber diese Routinen sind sehr wichtig und das Wichtigste, was ich finde, ist nicht, manchmal sprechen wir darüber, ja, dann brauche ich hier einen Post oder da einen Post, was ich immer sage, ist, das Wichtigste ist, definier, was ist deine Brand? Was macht dich wirklich einzigartig? Ja, was macht dich anders von den anderen? Und starte mit Emotionen. Also ich sage immer winning people's hearts. Ja, also das Erste ist es, die Herzen der Menschen zu gewinnen. Ja, zu überlegen, was inspiriert die in meinem Weg? Was kann ich denen mitgeben? Ja, und dann kommen die anderen Themen von, okay, da brauche ich ja die Posts und die Fotos und so weiter.
Aber das finde ich so schön, Caro. Und das, glaube ich, war auch, warum ich deinen LinkedIn-Account auch mochte, ist, weil ich finde, bei manchen wirkt es schon sehr transaktional. Also man möchte unbedingt was verkaufen und so weiter und so fort, ja. Und ich finde, dass man merkt, dass deiner eben sehr viel Herz hat. Und ich glaube, und ich finde jetzt auch, du sagst ja auch, dass dich das bewegt. Du möchtest ja wem was helfen. Du möchtest ja Menschen bewegen oder mit deiner Geschichte vielleicht wem anderen Mut machen oder inspirieren. Und ich finde schon, dass die Intention, wenn man etwas macht, dass man Menschen das spüren. Und ich glaube, dass man vielleicht daran eben immer sich selber messen kann, dass man sagt, okay, mit welcher Intention mache ich das? Und dann glaube ich, ist es vielleicht auch für einen selber einfacher. Weil, also ich habe das zumindest gemerkt bei mir selber, ich bin nicht jemand, der jetzt so gern sich sichtbar macht und sagt, wie toll und überhaupt ist man. Aber wenn ich die Intention habe, dass ich sage, ah, man kann mit Finanzbildung jemandem helfen oder ah, ich kann mit dem Blog jemandem helfen, wie man Kindern zum Beispiel mehr beibringt, zu unterscheiden, was brauche ich und was will ich in der Finanzbildung, dann motiviert mich das und dann ist das für mich viel einfacher, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und wahrscheinlich geht es ganz vielen Menschen so, dass wenn du dann beseelt bist von etwas, wo du denkst, ah, das könnte dem anderen auch helfen, dass es auch einem leichter fällt, in die Sichtbarkeit zu gehen.
Genau so ist es. Und ich habe so tolle Nachrichten wirklich bekommen. Und was ich gerne also beobachte, wir sprechen oft über Zahlen, ne? Wir sprechen oft über hier die Impressions oder hier irgendwie Likes oder so. Aber was ich mir gerne anschaue, sind welche Emotionen habe ich eigentlich bei jemandem kreiert? Wie habe ich jemandem geholfen? Und wenn ich die Nachrichten auf der einen Seite lese und auch viele Leute dann mit mir sprechen und sagen, ja, dein Weg hat mich inspiriert. Ja, das hat mir Energie gegeben. Das ist für mich wirklich das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und das ist auch eine der Motivationen, die mir auch sagt, ja, ich mache das jetzt auch weiter, weil ich möchte die Menschen mitnehmen, ich möchte die inspirieren, ich möchte denen helfen, ihren Weg zu gehen und ihre Vision. Ist es immer einfach? Nein, ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, also die ersten Wochen, da war ich wirklich, also Ich hatte Angst, dass mich jemand anruft und sagt, hey Caro, was, ne, das ist ja doch doof, was du da geschrieben hast. Und ja, es gab Einzelne, also wenn wir in die Sichtbarkeit gehen, dann gibt's ja manchmal auch, ja, es gibt ja auch Kritiken und Feedback. In meinem Fall waren es wirklich sehr, sehr wenige, aber ich kann mich noch einmal erinnern an ein Event mit Menschen, die ich schon lange kannte. Ja, wirklich guten Bekannten. Wir standen in einer Gruppe und dann hat mich jemand gefragt in der Gruppe, Caro, hast du eigentlich einen Job? Ich sehe dich die ganze Zeit online posten.
Ja. Ja, das tut weh.
Ja, es war, also in dem Moment, also fühlte sich das nicht gut an, aber es war auch, also ich wusste, dass ich das Richtige mache. Und das Interessante an der Situation war, dass mehrere Personen dann aus der Gruppe eigentlich gesagt haben, hey, das ist, was eigentlich Teil von Unternehmenaufbau bedeutet. Und ich musste nicht in dem Moment auch selber reagieren als Erste, sondern es haben andere in der Gruppe gesagt, hey, das ist, wie 2026 auch Wachstum aussieht, das ist, was wichtig ist. Und das finde ich auch sehr schön und auch eine vielleicht Inspiration für die anderen, wenn ihr sowas hört, ja, dass jemand so angesprochen wird, vielleicht so kritisiert wird. Es bedeutet unheimlich viel, wenn man auf seinem Weg ist, auf seinem unternehmerischen Weg ist. Oder wenn man selber was Neues startet. Also es kann natürlich ein Beruf sein, aber es kann ja auch ein neues Hobby sein. Ja, dass wir lernen, auch eine neue Sprache sein.
Ja.
Einfach die anderen dazu ermutigen. Ja, das bedeutet unglaublich viel, den Weg mit anderen zu gehen.
Ich glaube überhaupt, wenn man so eine Kultur hat, wo man sich gegenseitig ermutigt und wirklich auch die positiven Dinge im anderen anleuchtet, dass wir dann auch zivilisatorisch einen riesen Fortschritt hätten. Also ich glaube, die Energie, die man zum Teil aufnimmt, dass man irgendwas da Negatives anleuchtet und das ist nicht gut und jenes ist nicht gut. Also ich glaube, wenn du das alles transformierst in Ermutigung, Wertschätzung und schauen, dass man sich gegenseitig fördert, glaube ich, dass die Menschheit massiv daraus profitieren würde. Aber ich hoffe, dass die nächste Generation auch viel mehr in diese Richtung geht. Ich glaube, dieses Kooperation, Zusammenarbeit, ich glaube, dass da eine große Sehnsucht in Menschen auch ist. Ich finde auch, dass unter Frauen das jetzt so positiv ist, dass jetzt viel mehr Frauen gegenseitig sich unterstützen oder auch selbst Männer auch viel mehr Bewusstsein haben, ja, auch für die Herausforderungen von Frauen und auch versuchen eigentlich da eine Kultur mitzutragen, wo dieses Sichtbarsein von beiden, also Männern und Frauen, dass das viel mehr gefördert wird und kultiviert wird. Ich habe noch eine weitere Frage an dich, Caro, die ich sehr spannend finde. Du hast mit einem Mann gemeinsam gegründet. Und du hast irgendwie gesagt, ihr hattet einen persönlichen Businessplan, das aber auf Finanzen und so weiter bezogen, nehme ich an. Aber habt ihr euch vorher auch Gedanken gemacht, wie das sein wird, wenn man gemeinsam arbeitet und auch so ein Framework oder so füreinander gehabt, wie man das am besten gestaltet? Ja, oder habt ihr auch schon davor zusammengearbeitet und es war nichts Neues für euch zu gründen?
Es war für uns sehr neu. Warum war das für uns neu? Also, was ich vorher gemacht habe, das haben wir schon diskutiert. Also, Andreas war vorher Finanzvorstand bei der PUR in Wien. Das heißt, er hat sehr viel in einem Finanzbereich gearbeitet und hatte vorher auch ein kleines Unternehmen selber gegründet im Segelbereich. Aber es war für uns sehr neu. Warum? Zum einen ist es so, dass wir von einem Modell gegangen sind, wo wir uns im Großen und Ganzen jede paar Tage sehen, ja, mehr am Wochenende. Also ich bin sehr, sehr viel gereist, ja. zu einem Modell, wo wir wirklich uns jeden Tag sehen, und zwar über ja viele Stunden, ja, das heißt auch am Tag und auch am Abend. Deswegen war natürlich auch eine Umstellung für uns, ja. Also was hat uns geholfen? Also zum einen, als wir gegründet haben, also ich wusste von Anfang an, als die Idee kam, dass ich mit ihm gründen möchte. Warum? Also er hat Expertise, also ob im Finanzbereich, im operativen Bereich, in der Skalierung, in der Entwicklung, Kompetenzenaufbau und so weiter, die ich unglaublich wichtig fand. Und ich dachte, das ist die Expertise, die sehr komplementär ist. Das heißt also, zum einen ist es sehr komplementär, wie wir beide aufgestellt sind. Ja, und es ist eigentlich von Anfang an ziemlich klar gewesen, wer kümmert sich um was. Ja, es war wenig die Diskussion, ja, du kümmerst dich um das und wir wollen uns beide drum kümmern. Das ist sozusagen das eine. Das andere ist, wir haben gute auch Strukturen geschaffen, die wichtigerweise nicht nur in der Arbeit sind, sondern auch zu Hause. Ja, also mein Mann zum Beispiel, der übernimmt, ja, ich würde sagen, also das ändert sich manchmal, ne, natürlich von den Prozentsätzen, aber ich würde sagen, er hat wahrscheinlich irgendwo zwischen 70% und 75% von den Haushalt, ja, Verantwortlichkeiten übernimmt er. Ich übernehme die anderen, die restlichen Prozente. Es ist aber auch dort klar, wer was macht. Ja, also wir haben so unsere eigenen Bereiche, also zum Beispiel, wer macht Staubsaugen, das ist zum Beispiel meins, ja, und da ergänzen wir uns sehr gut, das ist sozusagen das eine. Das andere ist, wir sprechen oft, ja, und geben uns auch einiges an Feedback, ja, und haben so, ja, ein paar kleine Regeln. Also eine kleine Regel, die wir zum Beispiel für uns entwickelt haben, ist, dass jede bekommt 5 Minuten pro Tag, um sozusagen, ja, so Herausforderungen, Sorgen oder auch irgendwelche Frustrationen loszulassen, ja, und sonst die 23 Stunden und 50 Minuten, ja, die verbleiben, das ist alles nur Fokus nach vorne, aber man braucht ja so diesen Moment manchmal, wo man sagt so,
Aber ich habe dazu eine Frage. Also erstens, du musst ja dann die Fähigkeit haben, dass du nicht länger als 5 Minuten jammerst. Das heißt jammerst, aber ja, ich nenne es immer jammerst, wie furchtbar alles ist. Und wie schaffst du das? Also ich meine, die meisten brauchen ja da mehr als 5 Minuten, aber du kannst dich da disziplinieren.
Ja, also da disziplinieren uns, wir beide disziplinieren uns, und Andreas ist auch so jemand, der sehr schnell von den sozusagen 5 Minuten auch weitergeht. Deswegen, falls ich mich nicht disziplinieren würde, würde er sozusagen mich disziplinieren. Ja. Und natürlich, wenn wir ein Thema haben, was wirklich gelöst werden muss, ein großes Thema, ja, dann sagen wir, okay, wir setzen das in den Kalender und das ist jetzt eine Stunde, wo ein gewisses Thema wirklich inhaltlich ausgearbeitet wird. Mhm. Ja, aber so diese kleinen Sachen manchmal, und es geht nicht um gegenseitig, ja, Herausforderungen, sondern manchmal ärgert man sich über irgendeine Kleinigkeit hier oder da. Und da muss ich sagen, das hat uns geholfen. Und das andere ist, wir unterstützen uns auch sehr gegenseitig zu unseren Hobbys. Ja, also ich gerne bei den Bergsteigen. Wir waren auch gemeinsam auf dem Großglockner.
Toll.
Ja, so meine sozusagen, also meine große Leidenschaft, Berge und Bergsteigen. Andreas zum Beispiel segelt gerne. Und wir stellen sicher, dass wir uns gegenseitig auch wirklich genug an dem Rahmen geben. Was aber sehr, sehr interessant und sehr spannend ist, ist in einem Unternehmen, das wirklich sehr schnell wächst und sich sehr schnell verändert, verändern sich die Aufgaben auch sehr schnell. Also, und das bedeutet, dass sich auch unsere Zusammenarbeit wirklich von Woche zu Woche extrem verändert. Also Beispiel, als wir angefangen haben, hat natürlich Andreas angefangen als CFO, hat er angefangen mit den Finanzthemen. Die Basis für die ganzen Finanzthemen, Gesellschafter, Vertrag und so weiter aufzubauen. Das war aber auch ziemlich schnell fertig. Dann hat er angefangen in andere Bereiche. Hat erstmal auch mit Marketing angefangen. Und über die letzten Monate hat er zum Beispiel den meisten Teil auch von der Kundenbetreuung übernommen. Ja? Und deswegen, das ist ja auch das Wichtige, dass ein Modell, was heute oder gestern funktioniert hat, ja, nicht unbedingt wieder weiterhin morgen funktionieren wird. Und diese Möglichkeit zu haben, offen das zu reflektieren und wirklich anzupassen und testen, finde ich mega wichtig. Sowohl in einer Partnerschaft, aber auch natürlich im Beruf. Oder auch, wir haben vorher das Thema des Personal Branding gesprochen. Das bedeutet nicht, dass wenn ich etwas, ein Format gefunden habe, was funktioniert, dass ich immer darüber, also immer das Gleiche mache. Deswegen finde ich dieses weitere Testen, Iterieren und Lernen unglaublich wichtig.
was ich so spannend finde, Caro, wenn man dir zuhört, ist, also du hast ja dann schon so, erstens finde ich eine Gabe, dass du ja wahnsinnig strukturiert bist, oder? Mit deinem, und das ist dann im Kalender, oder? Oder du hast, und ich habe meine Slots, und also dass du ja auch eine Disziplin und hast, kannst sehr, sehr gut planen, habe ich den Eindruck. Und das Zweite, was ich auch spannend finde, ist, dass du trotzdem noch so eine gewisse Vielseitigkeit dir bewahrt hast. Weil es gibt ja auch Menschen, die dann so ganz single-minded sind, die würden jetzt vielleicht nicht mehr auf den Berg gehen, wenn sie sagen, ich bin jetzt in der Gründung. Weißt du, es gibt ja auch Menschen, die dann so ganz fragmentiert sind. Und ist das auch so eine Stärke von dir, dass du im Sinne von wirklich reich, dass du doch neben dem Beruf noch andere Lebensbereiche auch so ein bisschen nähern kannst?
Absolut. Also das finde ich, also ich liebe meine Firma und mein Job und die Vision. Aber genauso liebe ich auch mein Hobby. Ja, und finde das unglaublich wichtig, auch als Person zur Weiterentwicklung. Ja, also natürlich gibt es das draußen sein, in der Natur, wirklich da so eine Wand hochklettern, zum Beispiel über dem Wolfgangsee, da am Falkenstein an der Wand, die heißt ja auch Seenot, die Route zu hängen. Das sind so Momente, die sind einfach wirklich einzigartig. Und wir sind auch in einer tollen Gegend hier. Aber es ist auch, dass ich das Gefühl habe, dass ich wirklich auch als Mensch genau durch meine Hobbys auch weiter wachse. Ja, also dass ich auch Analogien lerne, die ich in mein Berufsleben auch übernehme. Zum Beispiel im Klettern lernen wir Falltraining. Ja, wir lernen eigentlich, wie wir, ja, also wie wir wirklich damit umgehen, ja, wenn ein Sturz kommt. Also, ja, also sozusagen ein Sturztraining. Ja, stelle ich mir manchmal die Frage, warum machen wir wenig Sturztraining sozusagen im Geschäft? Ja, also warum nehmen wir immer an, dass immer alles funktionieren soll? Nein, wir können ja probieren, und genau dieses Test and Learn ist ja wichtig. Ja, oder die Fähigkeit umzudrehen. Ja, also es gab Routen, ich kann mich an eine Route erinnern, da müssten wir nicht nur einmal, sondern zweimal umdrehen, weil einfach die Bedingungen zu schlecht waren. Und man kann natürlich sagen, ja, ich habe den Tag schon geplant und da bin ich nicht im Büro und da will ich unbedingt auf den Gipfel, aber das ist falsch. Und genau das hat mir auch wirklich beigebracht, auch im Beruf zu sagen, manchmal muss man einfach, ja, links drehen oder rechts und abbiegen und oder zurückgehen einfach. Das bedeutet nicht einfach das, was ich mir vorgenommen habe. Und genau dieser Weg wird es funktionieren.
Aber ich finde, das zeichnet dich ja offensichtlich aus, dass du so eine unglaubliche Lernhaltung hast, aber auch so eine Macherin bist, die auch verwirklicht. Also das finde ich auch beachtlich, also dass du eben diese Transferleistungen aus dem Berg steigen, dass du dann die Dinge, die du da lernst, versuchst auch zu übertragen auf deinen Beruf. Und ich glaube, dann ist es auch so, dass sich das so gegenseitig befruchtet. Aber wenn man so ganz fragmentiert seine Lebensbereiche sieht und nicht sieht, wie die ineinander greifen, dann glaube ich, hat man auch viel mehr Spannungen oder innere Spannungen in sich. Ja, also das finde ich toll, wie du das machst.
Wir sprechen oft über oder werden auch oft gefragt als Unternehmer zu dem Thema Work-Life-Balance.
Ja, genau. Ja,
weil du auch sagst, ja, unterschiedliche Lebensbereiche. Und ich sehe das, und da sprechen wir auch mit meinem Mann oft drüber, eher wie eine Work-Life-Harmony.
Ja, finde ich auch sehr schön.
Also wirklich eine Harmonie zwischen den unterschiedlichen Bereichen, weil sie auch teilweise ineinander wirklich auch, ne, also genau, greifen und fließen. Und ich glaube, es gibt nicht den einen Weg. Es gibt den Weg, der für jeden von uns einfach gut und wichtig und richtig ist, und diesen müssen wir finden. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass wir auch regelmäßig genau schauen, okay, gib mir das, was ich tue, Energie, oder nimmt es mir die Energie? Aber du hast das Wort Fragmentierung genannt. Und ich muss sagen, für mich persönlich war das auch über die Jahrzehnte eine der Fähigkeiten, die ich auch lernen musste, weil es so viele unterschiedliche Opportunitäten auch in meinen vorigen Berufen gab, so viele unterschiedliche Projekte, an denen man arbeiten kann. Und manchmal werde ich auch gefragt, ja, und warum hast du nicht neben der Gründung noch hier noch was und jenes und könntest noch vielleicht noch einen Job haben? Das würde sich doch von der Risikoseite etwas besser irgendwie ausbalancieren. Und ich glaube, wenn wir etwas wirklich bauen, erreichen, also entwickeln, ein Unternehmen aufbauen wollen und noch ein Hobby und, dann glaube ich, ist ein gewisser Fokus auch wichtig. Ja, und deswegen war es für mich wichtig, das ist der Beruf und das ist sozusagen das, was ich in den Bergen mache. Und dieses Lerngedanke ist bei mir immer da. Also ich habe einen Klettertrainer auch und habe auch einen Bergführer. Und mit denen arbeite ich auch so, dass ich auch weiter besser werde.
Finde ich toll.
Du, Caro, vielleicht noch abschließend ein paar Worte von dir, weil wir ein Female Finance Podcast sind. Was würdest du Frauen mitgeben im Sinne von, was deine Lernerfahrungen zu dem ganzen Thema sind, Vorsorge für Frau? Denkst du schon so weit oder bist du jetzt ganz fokussiert auf dein Unternehmen? Oder also investierst du? Also ich glaube, das würde vielleicht auch den einen oder anderen interessieren, der uns zuhört.
Also das Thema Vorsorge, ja, und Finanzen und Geld ist meines Erachtens nicht etwas, was eine Momentaufnahme sein soll, sondern ist etwas, was wir uns über wirklich Jahre, Jahrzehnte auch wirklich Gedanken machen sollten, ja. Und bei mir war es ja so, dass ich über, ja, einige, das ist ja nicht nur ein Jahrzehnt, sondern sogar länger, wirklich einiges dann auch, ja, gut gearbeitet, gut verdient und so weiter. Aber deswegen habe ich natürlich diese Frage auch, ja, beschäftigt. Aber ich bin nicht jemand, der jetzt darüber nachdenkt, dass ich sage, okay, in 10 Jahren oder in 20 Jahren möchte ich aufhören und möchte sozusagen das jetzt, ja, also jetzt zum Beispiel.
Also du bist nicht der Mensch für passives Einkommen oder so.
Nein,
oder?
Das bin ich nicht, sondern ich denke eher darüber, dass ich jetzt das Unternehmen aufbaue. Natürlich, das ist auch ein Investment derzeit von uns. Deswegen, wenn wir überlegen, wo investieren wir investieren in uns. Wir investieren in unsere Firma. Da ist es, wo das meiste sozusagen von unserem Investment derzeit geht. Aber natürlich haben wir auch Rücklagen gebildet und haben auch dort, wo wir wohnen und so weiter. Also das heißt, das ist uns wichtig, ja. Aber ich denke eher, wenn ich über die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre nachdenke, dann denke ich ein bisschen so, wie der Andy Warhol gesagt hat, nämlich die Idee ist nicht ewig zu leben, aber ist etwas zu hinterlassen. Was ja lange leben kann. Und deswegen, ich denke über Finanzen als eine Art von natürlich klar Vorsorge und Support, aber ich denke, das ist Teil von dem großen Ganzen, was ich aufbaue. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, das ist, glaube ich, ein Tipp, den ich geben würde, ist eine gute Transparenz zu haben. Ja, das heißt also zum einen, was benötige ich? Was sind eigentlich meine Ausgaben auf der einen Seite? Was sind meine Einnahmen? Sich anzuschauen, die letzten, sagen wir so, Monate und auch die letzten Jahre, ja, war das auch so, wie ich mir das erwartet habe? Ja, also habe ich auch gute Prognosen gemacht oder gibt es Bereiche, wo es vielleicht auch mehr das Geld auch wirklich genutzt wird und wie viel an Rücklagen habe ich? Und was ist dann sozusagen mein Lebensbild?
Sehr spannend. Caro, eine abschließende Frage an dich. Wann hast du dich das letzte Mal so wirklich reich gefühlt?
Ich fühle mich jeden Tag wirklich reich. Warum? Zum einen die Gesundheit, bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Ich bin sehr dankbar, meinen Weg gehen zu können. Ich bin dankbar dafür, dass ich wirklich jeden Tag einen Schritt nach vorne machen kann, um die Vision, die ich habe, auch voranzubringen und jeden Tag zu sehen, dass ich wirklich auch anderen damit auch helfen kann. Und das finde ich einfach das Reichtum und jeden Tag wirklich positiv den Tag zu starten und zu sagen, ja, ich bin auch einfach dankbar. Ja, und das freut mich wirklich sehr.
Vielen Dank, Caro, dass du so offen und interessant über dein Leben und deine Einsichten und Perspektiven zu den verschiedensten Dingen, dass du das mit uns geteilt hast. Ich darf an dieser Stelle noch 2 Buchempfehlungen teilen. Und zwar habe ich kürzlich gelesen das Buch Climbing the Second Mountain. Ich weiß nicht, ob es das im Deutschen auch gibt, aber ich fand es sehr interessant, weil dort beschrieben wird, dass ganz viele Menschen so bis circa 45 eigentlich so das, was sie sich so vorgenommen haben, erreicht haben und dann für die nächsten 40 Jahre es wichtig wäre, wieder weiteren Gipfel zu definieren, weil es nicht wenige gibt, die so ein bisschen in die Sinnkrise dann kommen und nicht Kinder sind aus dem Haus und empty nest oder man hat schon irgendwie das erreicht, was man sich vorgenommen hat und der Mensch wird halt beseelt dadurch, wenn er eine Aufgabe hat. Also das Buch fand ich sehr interessant. Und das zweite finde ich für Eltern und für Kinder vielleicht interessant und das war, heißt das Generation Glücklich. Und das ist von dem Autor, der dieses Buch Generation Angst geschrieben hatte. Und das hat sich mehr an Eltern gerichtet, wie man in dieser Welt, die sozusagen voller sozialen Medien und KI und so weiter ist, wie man da am besten navigieren kann. Und dieses Generation Glücklich ist jetzt ein Buch, das richtet sich an, glaube ich, 8- bis 14-Jährige und ist sehr lustig und unterhaltsam geschrieben über diese Aufmerksamkeitsökonomie und bringt Kindern ganz viel bei, so hinter die Kulissen dieser ganzen Algorithmen zu schauen, aber humorvoll gemacht, damit man eigentlich mit einem höheren Bewusstsein ausgestattet ist. Und das habe ich kürzlich meinem Jüngsten geschenkt und er liest das jetzt. Also in der Nachbarschaft ist das gerade so eine Lektüre, die viele Kinder lesen und sich auch austauschen darüber. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Podcast-Folge wird mit Professor Dr. Matthias Sutter sein über sein Buch Kooperation und Vertrauen. Wir haben sehr interessante Gespräche geführt und ich freue mich, wenn Sie dann wieder hineinhören, wenn es heißt Wirklich reich, wir reden über mehr als nur Geld.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit
mit freundlicher Unterstützung der Partnerbank. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die dargebotenen Inhalte die persönliche Marktmeinung der Redaktion bzw. der Gäste zum Zeitpunkt der Aufnahme widerspiegeln. Und diese können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Bank übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Die besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen und unverbindlichen Information. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von physischen Gold- und Finanzprodukten dar. Jede Investition birgt Risiken bis hin zum Totalverlust. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Performance. Wir übernehmen daher keine Haftung für Entscheidungen, die Sie basierend auf diesem Podcast treffen. Dieser Podcast kann eine individuelle, auf die persönlichen Verhältnisse des Hörers zugeschnittene Beratung durch einen qualifizierten Vermögensberater nicht ersetzen.